Bedrohung Finsternis Band 1 Xerons Odyssee Teil 3 Auftakt Kapitel 5 Magier des Bösen. Pechschwarze Nacht lag noch über dem Geistercanyon. Dieses Gebiet war eine felsige Steinschlucht. Geröll und unwegsame Felsvorsprünge ließen die Gegend unwirklich und äußerst bedrohlich aussehen. Hier erblickte man den Tod, hier witterte man den Tod, hier existierte der Tod. Egal wohin das Auge auch blickte, das Grauen und die Verdammnis begrüßten alles und jeden hier. Tiefe Spalten und Risse waren überall in den Wänden des Canyons und aus ihnen quoll sporadisch beißender Qualm. Er war von schwarzer Farbe und roch stark nach abgestandener Lauge. In den Felsen ächzte es, elegische Stimmen raunten aus dem massiven Gestein. In kurzen Abständen bebte hier fortwährend die Erde, der Boden erzitterte weitläufig und das lose Gestein, der felsige Schotter auf den beiden offenen Zugangswegen, vibrierte und erhob sich dabei gut einen Meter in die Höhe. Das markerschütternde Geschrei einiger Blutfledermäuse, die nach frischem Geblüt gierten, klang durch die Verfinsterung. Sie suchten in dem kargen Canyon nach Nahrung. Es waren Geschöpfe der Nacht und tagsüber so gut wie blind. Selbst ihr hochentwickeltes natürliches Radar nützte ihnen unter dem Schein der Sonne nichts. Die Blutfledermäuse waren um das Dreifache größer als herkömmliche Fledermäuse. Ihre Flügelspannweite betrug bei einem ausgewachsenen Tier etwa 1,5 Meter. Und ihre scharfen Eckzähne ragten 20 Zentimeter aus dem sonst zahnlosen Maul. Blutfledermäuse, in der einheimischen Sprache sie Sieks genannt, schmeckten ausschließlich frisches Blut. Kreischend und laut mit den Flügeln schlagend, zogen sie in der Dunkelheit ihre rastlosen Bahnen. Ein erratischer Wanderer, der sich aus Versehen nachts in diese Gegend verlaufen hatte, kam nicht mit dem Leben davon. Nachts, in dem verschleierten Schutze der Finsternis, zogen die Blutfledermäuse auf Beutezug. Denn während der hellen Stunden waren sie nicht einen Pfifferling wert. Unter dem heißen Schein der beiden Onyxensonnen verbargen sich diese Tiere in den schattigen Rissen der Felsenwände, wo sie sich bis zur Dämmerung versteckten und in den Schutz der Dunkelheit zurückzogen. Inmitten der Felsenschlucht lag die düstere und verwitterte Burg des Fürsten der Finsternis, die bisher unbezwungene Festung Death Fortress Castle. Die alten Granitsteine waren von der Zeit zerfressen und das schlangenrachenähnliche Eingangstor blickte bedrohlich in die Dunkelheit. Dort, wo bei einem lebendigen Reptil die Augen lagen, leuchtete in einem regelmäßigen Abstand von genau 8 Minuten ein düsteres dunkelrotes Licht auf. Dieses aufflackernde Karanai war des dunklen Zauberers interner Kometenspion. Das Licht überwachte den Weltraum und sollte die Ankunft der heißbegehrten Sternschnuppe umgehend melden. Das Death Fortress Castle hatte 4 Türme von unterschiedlicher Höhe. Die Zinnen waren teilweise verfallen und die Witterung nagte seit mehr als einem Jahrhundert an den dicken Mauern der Burg. Der Wind blies durch die Ritzen zwischen den Quadern und ein schauriges Geheul stimmte in das Pfeifen des Windes mit ein. Unzählige Seelen hatten in diesem finsteren Gemäuer schon ihre Lebendigkeit verloren. Die Geister der Ermordeten zogen nun ruhelos im Dead Legs Forest umher, der sich eng an den Geistercanyon schmiegte. Manchmal wagten sie sich sogar bis in die Felsenschlucht vor und belagerten mit ihren verzweifelten Wehklagen die düstere Burg Death Fortress. Der Magier des Bösen, eine gebeugte Gestalt, stand an seiner Kristallkugel, die von einer Drachenklaue gehalten wurde, und beobachtete grimmig das Geschehen in der zeitlichen Verzögerung aus dem Zauberwald. Es war kein unmittelbares Bild. Die Geschehnisse, die man in der Zauberkugel sehen konnte, waren um 5 Minuten verschoben. Der Magier hatte zuvor beobachtet, wie Xeron das Grasland erreicht und für Minuten in einen unruhigen Schlummer gefallen war. Die finstere Gestalt knirschte immer häufiger mit den Zähnen. Der Magier hatte den Weg des Chondors seit der ersten Morgenwahr seines Aufbruches aus Argor mit funkelnden Augen verfolgt. Xeron war kurz vor dem Morgenrot aus dem familiären Schloss Maels Varan aufgebrochen und begab sich in die Hände seines Schicksals. Er wusste nicht, welcher Art sein Schicksal sein würde. Diese Kenntnis war augenblicklich auch ganz zweitrangig. Der Präriekrieger trug nur seine volksüblichen Waffen bei sich, und anfangs ließ sich der Prinz von einem Randar tragen. Doch schon bald musste Xeron das Tier nach Hause schicken. Erdspalten, schier unüberwindliche Erdspalten taten sich auf und wurden für das edle Tier zur höchsten Gefahr. Gysomar bereitete es tiefstes Vergnügen, seine Macht zu verdeutlichen. Den ersten Anschlag auf das Sein des Reich Schwanir oder zumindest auf den Tatendrang des Chondors verübte der böse Zauberer kurz nachdem Xeron die Hauptstadt Argor hinter sich gelassen hatte. Die Weiden der Prärie, die unendlichen Steppen und Ebenen des Kitronlandes waren für seine hinterlistigen Pläne wie geschaffen. »Dem klaffenden Abgrund würde der Auserwählte nicht entrinnen können«, so dachte Gysomar. Doch die Finsternis sollte umgehend eines Besseren belehrt werden. Der Chondor überwand mit Mühe zwar, aber dennoch lebendig und auch ohne einen Gedanken des Umkehrens den Bereich der aufbrechenden Erde. Als zweiten Streich ließ der Magier vor den ersten Bäumen des Zauberwaldes ein dichtes und todbringendes Dornengestrüpp aus dem Boden wuchern. Zweck dieses Dickichts war es, den Auserwählten endgültig von seiner Reiselust zu heilen. Das Böse musste als ersten Schritt verhindern, dass Xeron, der Chondor der Kaiserin, Leitschalin erreichen konnte. Auch wenn die Prophezeiung für die Dunkelheit sprach und die Niederschrift eindeutig besagte, dass die Bedrohung Finsternis unabwendbar wäre, so durfte das Licht keine einzige Möglichkeit haben, gegen die Schwärze der finsteren Nacht anzugehen. Endira musste für alle Zeiten die ewige Nacht als sichere Empfängnis tragen. Gysomar hatte viele Stunden seiner Existenz über die Niederschriften seines Meisters verbracht. Er kannte jedes Wort, welches jemals in diesem Zusammenhang verfasst worden war, und er wusste auch, dass sich alles immer wiederholen kann. Das Böse kannte dieselben Fakten wie die Kaiserin und ihre Streiter. Es lag alles offen, und ein jeder hatte im Schicksal seinen angestammten Platz. Dennoch gierte die Finsternis nach noch mehr, nach der absoluten Kontrolle über jeden und alles. Das Verlies, in dem der böse Zauberer diese Einrichtung erbaut hatte, lag im Dämmerlicht. Von den modrigen Wänden tropfte das Wasser und vermischte sich mit dem Schwefel und Ruß, der in der stickigen Luft lag. Die dicken Steinquader spiegelten das Elend wider, das diese Mauern bereits gesehen hatten. Es stank erbärmlich. Ungeziefer bevölkerte das verfaulte Stroh, und in den Ecken lagen blank abgenagte Menschenknochen. Schimmel und anderer Unrat wucherte aus den Mauern heraus. Je weiter die Zeit der Tag voranschritt, desto erboster wurde der dunkle Magier. »Bei Danza!« fluchte die finstere Gestalt lautstark. Weder das Erdbeben noch die todbringenden Dornenranken konnten diesen Mirak aufhalten. Mit Abscheu beobachtete der Zauberer der dunklen Seite das heldenhafte Durchbrechen Xerons. Mit seinem rötlich schimmernden Schwerte hatte sich der Chondor einen schmalen Pfad durch das Rankendickicht geschlagen, und auch wenn die Triebe sich immer wieder aufs Neue heranwagten, die Schneide des Schwertes des Auserwählten durchtrennte jeden Zweig. »Er hat unbeschadet das Grasland erreicht. Mehr als die Hälfte des Weges hat dieser Kerl nun schon zurückgelegt, und noch immer denkt er nicht an das Umkehren.« Ein gequälter Schrei drang aus seiner Kehle. Gysomar, so war der Name des Dieners der Nacht, funkelte bösartig mit den Augen. Sein wirres, zerzaustes Haar stand wie verdorrtes Gras von seinem knochigen Kopf ab. Der schmale, etwa 100 Kar, gut 2 Meter lange Schnurrbart, wucherte über die dünnen Lippen und fiel in verfilzten Strähnen zu Boden. Der schwarze Kaftan, der seinen Körper verhüllte, hatte vor Jahrhunderten das Licht der Welt erblickt. Er roch nach dem Jenseits und schimmerte ekelerregend. Bereits sein Vater, Ratan, hatte dieses Gewand getragen und es im Anschluss an seinen Sohn vererbt, ebenso wie die Bürde, dem Bösen zu dienen. Ratans Bündnis mit der Finsternis sollte nicht nur ihn, sondern auch alle weiteren Nachkommen und jede Generation aus dem Blute derer bis in alle Ewigkeit dem Bösen mit Leib und Seele angehören. Ratan war sich seinerzeit dessen wohl bewusst, und er sah diesen Pakt als Bereicherung für seine Existenz. Sorglos und ohne Kompromiss ging er das Abkommen ein und unterzeichnete den Lormros mit seinem Blute. Einen Tag nach der Vereinbarung mit der Finsternis erhielt Ratan seinen Titel vom großmächtigen Herrscher der Unterwelt. Er wurde zu Ratan Gond, der Gnadenlose. Hysoma verdankte Fee seinem Garlor. Er erhielt durch ihn sein Sein, und durch die Verbindung zwischen Ratan und einer Tochter des finsteren Fürsten gelangte Hysoma an die Kenntnis der dunklen Magie. Hysomar wurde wenige Tage vor dem Ansturm auf den Kaiser gezeugt. Linga, die älteste der Famoran-Hexen, trug die Nachkommenschaft aus, und kurz nach dem Ende Ratans stieg der Säugling Hysomar aus dem Flammenmeer Grekas und wuchs bis zu seiner Jugend, dem Margos im Toten Wald, Deadlegs Forest, auf. Ratan hatte sein Ziel, die absolute Herrschaft über das Land Onyx zu erlangen, nicht erreicht. Er war gescheitert. Die Waghalsigkeit einiger getreuen Priester hatte der Finsternis den Triumph entzogen. Hysomar kannte diese Geschichte. Er hatte den Aufstieg und Fall seines Vaters viel zu oft vernommen. Die Töchter des Dansas, diese waren die Famoran-Hexen, erläuterten Hysomar in seiner Jugend das sträfliche Versagen seines Garlors und lehrten ihn die Kunst der Kriegsführung. Denn schon nach etwas mehr als einem Zyt nach Ratans Niederlage wurde bereits die Rückkehr der Finsternis von Goragas prophezeit. Hysomar erfuhr als Margos, dass Onyx vor seiner Geburt ganz anders ausgesehen hatte, zumindest in der Region um den Kaiserplatz. Es war zu einer Zeit, wo in diesem Lande alles möglich, alle Wegen offen und sich keiner vor dem anderen fürchten musste. Onyx stand zu jener Ära unter dem Kaisertum von Intra, der den Titel Moran der Zweite trug. Er war ein Mann voller Weisheit und Erkenntnissen und führte das Volk mit Liebe, Güte und gleichmäßiger Gerechtigkeit. Intra lebte mit seinem Hofstab in der damaligen Hauptstadt des Landes Intra-Stadt. Diese war von seinem Vorgänger Kaiser Intrasul erbaut und benannt worden. Intrasul war mit Intramoran nicht verwandt. Beide Männer hatten lediglich denselben Namen. Intra-Stadt grenzte an die letzten Ausläufer der Berge des Lichts und war zentral gelegen am Kaiserplatz. Mitten durch die Stadt floss der Esk Onax Vos. Dieser entsprang im Zauberwald und mündete schließlich, kontrolliert von einer gesteuerten Schleuse, in das Becken des kaiserlichen Hafen Witch Harbor. Dieser wurde lange vor Intrasul erbaut und war als Regierungseinleitung für die nachfolgende Kaiserin gedacht. Diese Kaiserin war Imasha Ayel und regierte Onyx mehr als 300 Zyten. Piel Shad, der erste Kaiser nach der Trennung des blauen Planeten, verstarb an einer Erkrankung und das bereits nach nur 80 Zügen Amtszeit. Dort, wo heute der Regierungssitz der Impertur stand, war zu Ratans Epoche ein Hain, der immergrüne Wald. Ein Forst von Laubbäumen, der niemals, zu keiner Jahreszeit, auch nur ein Blatt verlor oder die Farben des Herbstes, des Peronav, trug. Er schneite über diesem Wald auch nie, und sein Grün war stets frisch und saftig. Der Forst reichte bis knapp an das Smini-Burg, wo eben Ratan Gond sein Domizil hatte, und erstreckte sich über die gesamte Region. Er säumte Intrastadt und bildete abschließend eine zweireihige Allee hinunter zum kaiserlichen Hafen. Der immergrüne Wald war seinerzeit der zweitgrößte Forest auf Onyx. Jesoma hatte dieses Land, dieses Onyx, niemals gesehen, nicht mit eigenen Augen die Schönheit der Landschaft erblickt. Ihm wurden Detailkarten über diese Region gezeigt, sogar nachgestellte Modelle, doch das war nicht dasselbe. Das heutige Ledge of No Return war damals ein heiliger Ort, behütet vom Wald der Besinnlichkeit stand zwischen dem Hain und den gläsernen Bergen des Glaubens das marmorne Kloster der Chandra-Priester. Ein weißer Strand führte zum Meer, und von Westen erreichte man das Festland über die Passage Glesht, und im Osten reichte der Steg des kaiserlichen Witch Harbors bis an den Strand des Mor Salom. Die Liro-Bucht gab es ebenfalls noch nicht. Der Mighty Bright stürzte zu jenen Tagen in das Tal der Prüfung, Lipin A genannt, und sein Wasser floss zu beiden Seiten des Tals in tiefe Rinnen und ergoss sich schlussendlich ins Weite Meer. Hier, im Lipin A, wurde zu Intramorans Zeiten die Schaukämpfe des Übergangs ausgetragen. Jene Kämpfe waren die Prüfung, ob man reif genug war, von dem Lebensweg der Jugend in den Stand des Palmor zu gehen. Die Kämpfe wurden mit Kraft, Intelligenz und Geschicklichkeit ausgefochten. Hinterlist, rohe Gewalt oder der Einsatz von jeglichen Waffen war auf das Strengste verboten. Und jener Teilnehmer, der eines dieser Verbote dennoch missachtete, wurde auf ewig von den Spielen der Prüfung disqualifiziert. Diese Zeremonie fand in der Regel im Frühjahr beim Ulinors statt. In der Zeit des Erblühens wagten sich die Prüflinge an das ehrenvolle Kokun. Hisoma hatte von den Hexen erfahren, dass Ratan die volle Unterstützung des Dansas innehatte. Onyx war beim Angriff der Finsternis unvorbereitet erwischt worden, und dem Herrscher aus dem Sminibog stand eine Armee von dämonischen Feuermonstern zur Seite. Das erste Ziel der Attacke war Intrastadt. Ratan wollte sich Intramoran den Zweiten unter den Nagel reißen und im Anschluss die Finsternis über das gesamte Land ziehen lassen. Zu diesem Zweck rodete er den immergrünen Wald. Über Nacht verschwand der komplette Hain, und nicht einmal die Allee zum kaiserlichen Hafen blieb erhalten. Wie von Geisterhand verschwand der gesamte Forst aus dem Lande und kehrte nie wieder. Intra konnte aus der Hauptstadt fliehen. Seine Chandra-Priester geleiteten den Kaiser durch die Lipin A und führten Intra Moran den Zweiten über verschlungene Pfade durch die gläsernen Berge des Glaubens zu ihrem Ordenskloster Mor Salom. Dort hofften sie, den Kaiser in Sicherheit zu wissen, bis die Finsternis ihr Vorhaben aufgab. Der oberste Zauberpriester Goragas sowie der Magier Inkkal Magic und dessen Sohn hatten die Flucht des Kaisers geplant und bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Der Schamane wollte unbedingt verhindern, dass Intramoran der Zweite durch die Klaue der Finsternis sein frühzeitiges Ende fand. Die Chandra-Priester halfen dabei tatkräftig mit, und während die drei Zauberer sich dem Herr der Dämonen stellten und sie mittels ihrer Magie zur Strecke brachten, geleiteten die spirituellen Gefolgsleute den Kaiser zum Mor Salom. Doch Ratan kam das Aufgeben nicht in den Sinn. Er war erbost über Intras Flucht, und in seinem Zorn ließ er die Hauptstadt mitsamt allen Bewohnern in Schutt und Asche legen. Heute findet man nur mehr Ruinen und verkohlte Mauerreste. Welches einst eine prunkvolle Stadt gewesen war, ist in diesem Zeitalter nur ein verfluchter Ort des Grauens. Ratan war im Grunde schon geschlagen. Die heiligen Priester des Glaubens hatten der Finsternis und ihren Getreuen getrotzt und das Unmögliche doch möglich gemacht. Der Tag sollte weiterhin Tag bleiben, und die Finsternis war gezwungen, sich in ihre Schatten zurückzuziehen. Nur Ratan selber wollte sich nicht geschlagen geben. Er hatte durch die gebündelte Kraft dreier Zauberer seine Streitmacht verloren. Der Kaiser war entkommen, und der Dansar zog sich bereits in sein Reich der Unterwelt zurück. Nur Ratan war verblendet. Er suchte unerwartet das Kloster auf und steckte den Tempel Ruyas in Flammen. Intramoran II. Sowie alle Glaubensbrüder des Ordens fanden bei dieser schändlichen Tat den Tod. Ratan hatte durch diese Tat seinem Titel alle Ehre gemacht. Er war wahrhaftig der Gnadenlose. Ein ganzes Volk war schon von ihm ausgelöscht worden, und in Folge waren noch viele Gräueltaten durch seine Hand geschehen. Ruya nahm seine Gefolgsleute zu sich und gab ihnen die Ehre der Ravina. Er schuf für sie den heiligen Ort Zympran, und sie erhielten die Macht, nunmehr über allem Guten zu wachen. Das Antlitz Onyx war für immer gezeichnet. Keiner der Überlebenden aus Quaid, Harmonia oder Argor würde jemals das Gemetzel oder das blutige Massaker vergessen können. Für alle Zeiten würden sie dieser unnötigen Opfer gedenken. Ratan Gond wurde von der Gerichtsbarkeit Onyx bestraft. Die Finsternis musste sich aus allen Teilen des Landes zurückziehen und dem Licht weichen. Der Herr über dem Sminibog stand alleine da. Ihm wurde die härteste Strafe zuteil, welche in diesem Rechtsstaat ausgesprochen werden konnte: die Verbannung. Ratan musste das Land verlassen, für immer. Und er hatte keine Möglichkeit, jemals wiederzukehren. Leid Shalin, das kaiserliche Orakel aus den heiligen Bergen des Lichts, stand alleine in der Macht, das Urteil zu vollstrecken. Der Loen Taik erwachte zum Leben und erfüllte zum allerersten Mal diese Vollstreckung. Ratan wurde in einen mystischen Sog gezogen und langsam, Stück für Stück, löste sich die Gestalt Ratan Gons auf. Niemand erfuhr jemals, wohin er gebracht wurde. Dieses Geheimnis wurde sorgfältig von dem Loen Taik behütet und bisher niemals preisgegeben. Doch auch ein dunkler Fleck blieb aus diesen Tagen zurück. Erst viel später wurde kund, dass Ratan einen Sohn hinterlassen hatte. Am Tag der Verbannung grollte es im Lande. Der Orden Morsalom versank im Meer. Die gläsernen Glaubensberge stürzten in sich zusammen, und nur mehr einige verkommene Spitzen derer ragten aus dem schäumenden Ozean. Ein Canyon tat sich auf. Der Wald der Besinnlichkeit starb ab, und auch die Passage Gläscht stürzte ein. Das Grauen saß so tief in den Gemütern der Bevölkerung, dass man ebenfalls den Steg zwischen der Insel und dem Witch-Harbor entfernte. Goragas hatte die Führungsspitze übernommen, nicht weil er die Macht anstrebte, sondern weil Intramoran es so gewollt hatte. Erst nach mehr als einem Jahr trat ein neues Kaisertum an die Regierungsspitze. Die Kaiserin ließ schließlich noch einen hohen Wachturm an der ihm zugewandten Seite errichten, und seither verging keine Minute, ohne dass ein Wachposten das Riff ohne Rückkehr im Auge behielt. Man fürchtete diesen Ort des Massakers, auch wenn Ratan ebenfalls die Hauptstadt Intrastadt zerstört hatte, so übertraf diese Gräueltat alles bisher Dagewesene. Einen heiligen Ort derartig zu schänden, ihn zu entweihen und alles Leben auf und in ihn zu töten, widersprach allen Rechtsregeln der Gerechtigkeit. Aus dem einst so friedvollen und harmonischen Ort wurde ein verfluchtes Land, und es ereignete sich noch ein Umstand. Das Tal der Prüfung wurde durch das Einströmen des Meeres begraben. Aus dem Tal wurde eine Bucht, die lange Jahre ohne Namen war. Erst viel später, nachdem Endira May bereits seit 10 Jahresläufen Kaiserin war, erhielt die Bucht den Namen Liro-Bucht. König Liro, Herr über dem Midget Slope, ertrank eines Nachts aus unerklärlichen Gründen in dieser Bucht, und zum Gedenken seiner wurde sie nach ihm benannt. Weitere 10 Xyden später, Hisoma zog auf die Insel Ledge of No Return ein. Es wurde offenbart, dass er der Sohn Ratans war, Doch das neue Zeitalter hatte bereits seine Wirkung getan, und Endira May konnte nach ihrem Gewissen die Schuld des Vaters nicht auf den Sohn legen. Hisoma durfte auf dem Toten, auf dem verfluchten Land verweilen und erhielt sogar nach einigen Jahren die Erlaubnis, einen Steingrat von der Insel zum Festland zu bauen. Die Passage Glesht war im Laufe der Zeit immer mehr verfallen. Hisoma riss die Ruinen der Vergangenheit ab und errichtete seinen neuen Grat. Diese Passage nannte er den Teufelsgrat, und auch wenn nun der Fluch ein wenig in den Schatten des Vergessens trat, so würde er niemals ganz verblassen. Dafür würde schon der Wachtturm am Witch Harbor sorgen. Er war ausnahmslos zu jeder Jahreszeit und zu allen Minuten des Tages, ebenso wie zu den dunklen Sekunden der Nacht besetzt, und hatte nur eine Mission: das Eilendriff ohne Rückkehr zu bewachen. Und nur die düstere Prophezeiung, die schon kurz nach dem Fall Ratans aufgekommen war, besagte, dass eines Tages, wenn der hellbobbische Komet den Orion streift, dass dann die Finsternis erneut über das Land ziehen würde. Diese Vorhersagung gab allen zu denken. Goragas offenbarte diese Weissagung am Tag der Krönung der neuen Kaiserin. Das Volk wurde von dieser finsteren Bedrohung verschont. Man wollte keine Unruhe über das Land legen, und über die Jahre schien dieser Text in Vergessenheit zu gelangen. Man sprach am Hofe einfach nicht mehr über diese mögliche Option. Hisoma kehrte aus seinen Erinnerungen zurück. Stumm und verbissen hatte er die gesamte Zeit in die Glaskugel geschaut und den Weg Cerons verfolgt. Der Prinz hatte längst das Grasland erreicht und jene Region nun auch schon betreten. Er war zwischen den mannshohen Grashalmen verschwunden und seit geraumer Zeit nicht wieder aufgetaucht. Das Bild der magischen Kugel haftete auf einem Fleck und zog einfach nicht weiter. So wusste der dunkle Zauberer, dass der Hondor noch immer im Grasland verweilen musste. Kein Sterblicher war in der Lage, die Zauberkräfte seiner Kugel zu brechen. Sie war aus der Höhle des Dansas gekommen und widerstand allen Regeln der Vernunft. »Geht denn heute alles verkehrt?« dachte Hisoma still bei sich. Er hatte seinen Teil der Vereinbarung mit dem Herrn der Finsternis noch nicht erfüllt, und das machte ihm Sorgen. Xeron war noch immer nicht erschienen. Nervosität legte sich über den dunklen Magier, und seine kalten Augen funkelten giftig. »Wo ist er nur?« Der Zauberer der Dunkelheit fuhr sich durch sein krauses, grauschwarzes Haar. Seine knochigen Finger knackten schaurig dabei. »Und wie kann ich ihn endlich töten?« Invisible Jones, eine schemenhafte Gestalt, die mehr im Dunkeln existierte, wandte sich an den Magier. Jones war eine Kreatur Nachtschatten, ein Oid Damis. Im Volksmund wurden die wüstesten Geschichten über diese Wesen erzählt, doch niemand glaubte wirklich an die Existenz dieser Nachtschatten. Und doch gab es sie. Sie lebten in einer bedrohlichen Nähe zu allem Guten auf Onyx.
»Bedien dich der Bäume am Ende des Graslandes!«
Seine Stimme war fast unhörbar, nicht mehr als ein leichter Windeshauch. Er flüsterte diesen Rat von allen Seiten der Kammer in das Ohr seines Herrn, ganz so, als hätte der schemenhafte Spion der Finsternis die Gedanken Hisumas erraten.
»Der Vanor wird den Auserwählten töten. Es sind keine Bäume aus dem Zauberwald und daher leicht zu kontrollieren.«
Invisible Jones hatte recht. Die Vanoren aus dem Zauberwald widerstanden allen magischen Zugriffen, wenn diese nicht von Vali Magic ausgingen. Doch die Bäume von der Bergkette des Lichts waren für einen bösen Zauber schon sehr viel anfälliger. Sie konnten sich dem Zugriff des dunklen Magiers nicht entziehen und würden so seinen Willen erfüllen müssen.
»Sie werden das Hindernis, den lästigen Hondor beseitigen.«
Hisoma horchte auf. Sein schmaler Mund verzog sich langsam zu einem dämonischen Lächeln.
Er würde ihn wie ein lästiges Rarawan zerquetschen.
Diese Aussicht gab dem Diener der Finsternis wieder neuen Mut und Aufschwung. Noch hatte er das Spiel nicht verloren. Es hatte im Grunde genommen noch nicht einmal begonnen. Der Komet war zwar schon nahe, aber noch hatte der Saar-Bran den Orion nicht gestreift, und deswegen hatte die Finsternis noch einen kleinen Spielraum für mindere Versagen. Doch Hisumar hatte sich fest vorgenommen, nicht zu scheitern. Er durfte und wollte auf keinen Fall so schlimm versagen, wie einst sein Galor Ratan Gond. Die Finsternis musste dieses Mal siegen. Endira May und das Licht des Tages mussten für alle Zeiten im Schatten der Finsternis verweilen. Das war das Ziel der Dunkelheit. In diesem Streben steckte die Bedrohung Finsternis. Der Zauberer lachte schallend auf. Er hob seine Hände gegen die Decke und beschwor den Meister der Unterwelt.
»O Herr der dunklen Macht, stehe mir bei heute Nacht!« »Die Geister deines Reiches beschwöre ich, eile zu mir an mein dunkles Licht!«
Vorerst blieb alles so, wie es war. Das geringe Licht warf gespenstische Schatten, und der Magier wiederholte seine Worte in der Sprache des Danzers.
»Ignori Valamon si, usops psik ib ostu!«
Ein Surren erhob sich, erst von weiter Ferne, doch es kam rasch näher, und erfüllte schallend das Verlies.
»Ib ostu!«
wiederholte Hisumar beinahe schreiend. Seine Arme weiteten sich, die Finger zu halb geöffneten Fäusten verkrampft, sprach der Magier erneut den Schlusssatz.
»Ib ostu!«
Hisumar griff in die weiten Ärmel seines Mantels und warf dann eine Handvoll Zauberstaub in die Flammen des Feuers. Die Glut prasselte hoch. Doch weiterhin blieb alles still, und nur das andauernde Ächzen und Stöhnen, welches von den Geistern der unzähligen Opfer ausging, klang schaurig durch die dunkle Nacht. Schließlich erhob sich in der Kammer ein brausender Wind, knackend flackerte der Brandherd langsam immer höher, und als die Glut endlich die Decke des Gemachs erreicht hatte, wirbelte der Wind zwischendrein, und zischend stob die tanzende Flamme auseinander. Hisumar stimmte einen summenden Singsang an. Grelle Blitze zuckten nun aus der heißen Glut, dann ertönte aus der Tiefe der Erde ein abartiges Geheul. Die Flammen loderten nochmals empor, wuchsen voluminös an, und Hisumar schrie voller Ehrfurcht.
»Ignori!«
Die Wände der Kammer erzitterten unter der lautstarken Stimme des Magiers.
»Zivalamansi!«
Erneut warf er eine Handvoll von dem Zauberstab in die Glut und breitete beschwörend die Arme weit von sich.
»Usobstansapsik!«
Hisumar sprach das Übel nun mit seinem direkten Namen an und bekundete so sein Anliegen.
»Eb ostu!«
Die Worte wurden vom Echo tief in die Nacht getragen. Mörtel und Staub rieselten von der Kammerdecke und von den feuchten Wänden. Aus den Flammen grollte der Donner, und dann, mit dem Aufsteigen von schwarzem Dunst, teilte sich schließlich die Glut, und zwei goldene Augen starrten furchterregend aus den Flammen.
»Du hast mich gerufen, Hontai!«
Donnernd erklangen diese Worte aus dem Feuer, und endlich trat der Herr der Unterwelt aus dem brennenden Element. Er ähnelte einer Feuersbrunst, aus glühend heißer Lava bestand sein Körper. Tausende von kleinen Flammen umzüngelten sein Erscheinen, und aus seinen gelb leuchtenden Augen stierte der Dansar Hisumar an. Noch war sein Erscheinungsbild normal gewachsen, aber der dunkle Magier wusste, der Dansar konnte zu einem enorm gewaltigen Koloss heranwachsen.
»Mein Gebieter, verzeihe meine Störung!«
Der Magier des Bösen fiel auf die Knie und verneigte sich tief vor seinem Meister.
»Die Beseitigung des Auserwählten erweist sich schwieriger als erwartet.«
Er verließ seine Heimat?
Hisoma nickte.
Bestätigt, Herr. Er überwand unbeschadet die unendlichen Erdspalten? Ja, Meister.
Wieder musste Hisoma den Worten des Dansa zustimmen.
Er durchbrach die Dornenmauer.
Fragte der Teufel weiter.
Er hat sie durchquert und den Zauberwald längst hinter sich gelassen. Selbst das Unwetter konnte ihn nicht stoppen.
Die Augen des Dansa wurden bei jeder Vokabel Hisomas gewaltiger.
Das Grasland,
herrschte er nun ungestüm los,
hat er es auch schon hinter sich gelassen. Nein, Herr, noch nicht,
bekundete der dunkle Magier.
Zeron befindet sich noch im Grasland, und ich habe einen Plan, um den Chondor endgültig aufzuhalten, Meister. Sprich, mein Schüler.
Diese Worte schienen den Dansa ein wenig zu besänftigen.
Welche hinterhältigen Gedanken brütest du erneut aus?
Der Dansa beruhigte sich vollends wieder. Er kannte seinen Lehrling und wusste, dass er stets genau nach Plan vorging. Die Wut des Dansas stieg rasch hoch, legte sich aber in den meisten Fällen auch genauso schnell wieder.
Und bedenke,
mahnte das Feuerwesen eindringlich,
das Schicksal ist zum Greifen nahe. Der prophetische Komet ist im Anflug. Nicht mehr lange, und wir werden für alle Zeiten die einzigen Führer dieser Welt sein.
Der Dansa lachte schaurig auf. Seine Erscheinung schien in Flammen aufzugehen, und die Hitzewelle, welche der Teufelsdämon ausstrahlte, schnürte einem den Atem ab. Gewaltig wuchs er in die Höhe und füllte beinahe die gesamte Kammer aus. Schließlich beugte er sich zu Hisoma hinab, und der Magier der Finsternis wisperte ihm etwas zu. Hisomas Worte schienen dem Herrn der Unterwelt zu gefallen, denn je weiter die Darlegung fortschritt, desto mehr blubberte seine Lava freudig auf.
»Ein niederträchtiger Einfall«,
sprach der Dansa, nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte und dabei ein gutes Stück zusammengeschrumpft war.
»Du wirst mir diese Laus aus dem Weg schaffen. Sollte er nicht des Umkehrens belehrt werden, so befördere ihn endgültig aus dieser Welt. Fahre fort.«
Der Dansa schwoll wieder zu seiner gigantischen Größe an, und dabei loderte sein heißer Schmelzfluss abermals gefährlich auf. Feuerzungen stoben aus der Lavamasse heraus und versenkten alles, was ihren Weg kreuzte.
»Jede Entscheidung liegt bei dir. Enttäusche mich nicht, nicht in dem Ausmaß wie einst dein Vater«,
betonte er.
»Und beeile dich, die Zeit drängt.«
Nach diesen Worten, die noch lange nachhallten, zog sich der Dansa zusammen, verflüssigte sich und verschmolz nun wieder mit dem Feuer. Dieses loderte abermals hoch, um dann auf seine normale Größe zusammenzufallen. Hisoma blickte längere Zeit in die Glut. Seine Kehle war durch die Hitze des Dansa wie ausgedörrt. Er wusste, dass er nicht versagen durfte. Der Chondor musste vernichtet werden, koste es, was es wolle.
Der Nachsatz, »Enttäusche mich nicht in dem Ausmaß wie einst dein Vater«,
sagte alles. Der Dansa sah darin eine große Freude, seinen Hontai immer wieder mit diesem Seitenhieb zu quälen. Hisoma hatte viel Macht durch den Feuerdämon erlangt, doch die Kraft und die Fähigkeiten des Dansas überstiegen die seinen um ein Vielfaches. In einem Zweikampf würde Hisoma gegen den Dansa niemals gewinnen können. Und der dunkle Zauberer wusste das auch. Also begab er sich fleißig an die Arbeit, denn der Komet war in Sicht, und die Offenbarung konnte sich endlich erfüllen.